Da geht es darum, eben halt, ich habe halt dieses Bild gesehen, wo für die Flüchtlinge da gewarnt wurde. Und es gab so auch mehrere Richtungen, eben halt, aus denen ich gedacht habe. Und
was, wo ist das Schild her?
Das ist aus Amerika, das steht an der mexikanischen Grenze.
Oh, echt?
Unten drunter ist ein Link, da habe ich es her, ist aus irgendwo.
Also Achtung, da hat es Flüchtlinge auf der Straße.
Ja, genau. Das ist so krass.
Ja, wurde krass.
Ich dachte eben halt, dass es so einen reduzierten Zugriff auf die Gesellschaft gibt, ja, dass man eigentlich nur noch, sag mal, Kapitalinteressen eigentlich wichtig sind, ja, Profitinteressen. Und ich denke eben halt, dass das sehr reduziert ist und es gibt eben halt diese Risk-Computing-Geschichten, also dass man den Prozessor möglichst in einem Schritt Befehle abarbeitet, ja, und dass man eigentlich komplexere Dinge wie Matrizmultiplikation und so weiter dann eben halt in diesen Mikroschritten programmiert und nicht mehr sozusagen wie bei einer Pentium-CPU oder so als MMX-Erweiterung oder was weiß ich realisiert werden, ja. Und dann eben
ich halt weiß nicht, was das heißt.
Also es gibt dieses Risk-Computing. Damit
das ist eine andere Architektur.
Das sind andere Prozessorgeschichten, zum Beispiel der ARM-Prozessor, das ist ein RISC-Prozessor. Der hat keine höher komplexeren Assembler-Befehle, sondern die sind relativ einfach. Dafür arbeitet der die sehr, sehr schnell ab. Das heißt, man kann komplexere Dinge dann in einer höheren Programmiersprache machen oder muss man auch machen. Das ist natürlich eine flexiblere Lösung und dadurch kann man eigentlich ist eine Methode, um effektivere Computer zu bauen.
Und weswegen werden die noch nicht standardmäßig eingesetzt? Also für normale Anwendungen, wie sie sonst brauchen, ist das nicht so geeignet, oder?
Ja, weil die normalen Anwendungen, die wollen halt den Programmierer entlasten, möglichst. Und das heißt, dass man möglichst
sprachennah
irgendwie Befehle auf der CPU realisiert. Ja, das
macht so. Die
ganze CPU langsamer letztendlich.
Ja klar, jetzt verstehe ich, ja.
Und wenn man eben halt sehr, sagen wir mal, hardwarenah die CPU bleibt und einfach ein Befehl
programmiert,
dann, wenn man dann geschickt programmiert, kann man eigentlich schnelleren Code schreiben. Okay, das ist also eine Strategie, sozusagen ein System effizienter zu gestalten. Genauso, ich übertrage das jetzt einfach analog auf Gesellschaft. Das ist halt, wenn man jetzt, sagen wir mal, ganz klare Anweisungen hat, wenn jemand sich so und so verhält oder nicht zahlungsfähig ist oder so, dann gibt es die und die Reaktion. Also in einem Schritt nach Möglichkeit. Und damit kann man natürlich gesehen effizienter gestalten. Ja? Natürlich fallen dann einige über den Rand, wie eben halt diese Flüchtlinge. Also das ist die Idee dahinter. Ja. Und da gibt es halt verschiedene Erscheinungsformen eigentlich dieses Gedankens, ja, dass man halt, da habe ich hier so ein paar Beispiele, zum Beispiel da unten ist ganz nett diese Face Recognition mit Mobile-Telefonen. Da gibt es halt so eine Palm-Geschichte, wo eigentlich nur noch 25 Pixel zwischen den Augen ausreichen, um ein Gesicht zu erkennen. Das finde ich total krass. Ne? Übrigens ist das
krass. Der Palm. Also das Kriegssoftware ist.
Ja, und die Datenbank, kann. Die steckt in dem Palm drin. Also es ist nicht etwa so eine Client-Anwendung, die dann das Bild über WLAN oder irgendetwas zu einem Server schickt, dort wird es ausgewertet und das Ergebnis kommt zurück, sondern die Anwendung selbst und die Datenbank mit 3000 Gesichtern ist in diesem Palm gespeichert.
Krass.
Also das ist eine absolut krasse Geschichte, wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet. Ja. Und diese kleinen Devices.
Also es gibt es nichts offiziell schon zu kaufen, oder?
Das gibt's offiziell zu kaufen. Da ist ein Link, da kannst du hin.
Echt?
Nevin Vision.
Ist ja absurd.
Und sozusagen dein Gesicht wird zum Barcode, ja. Das fand ich so sehr nett eigentlich. So. Diese Aussage. Okay, es gibt noch andere Sachen. Übrigens ist dieser Palm, das ist ein ARM-Prozessor, das ist ein RISC-Prozessor, ja. der da drin steckt. Oder was anderes Interessantes ist zum Beispiel hier dieser S-100 oder dieses Versuchsflugzeug von Boeing da, was einfach durch diese hohe Rechenleistung erst möglich wird, dass man autonome Flugroboter bauen kann, die mit per GPS etc. gesteuert sagen wir mal, Routen abfliegen können, automatisch noch das Gesicht erkennen, siehe dieses kleine Palmgerät, ja, und so weiter und so weiter. Also musst dir vorstellen, da gibt es einen ferngesteuerten Roboter.
Das kleine Teil da, ja, rechts ist der Boeing. Das Boeing.
Dieser Hubschrauber, dieser ferngesteuerte, der unten zu sehen ist,
okay.
Der kann ist etwa 3 Meter lang, bleibt 6 Stunden in der Luft und kann irgendwie 50 Kilo Nutzlast mitnehmen. Das heißt, es wäre kein Problem, da sagen wir mal, leistungsfähige Kameras und so ein Gerät wie dieses Palm da unterzubringen. Das wiegt ja nichts. Und der könnte also, sagen wir mal, über Zürich fliegen und der könnte mit, sagen wir mal, mit einer guten Kamera, einem Teleobjektiv sozusagen Leute verfolgen. Das wäre überhaupt kein Problem. Ja. Und dadurch, dass er schon GPS und so weiter hat, er sowieso standardmäßig drin, kann er die Leute lokalisieren ohne Ende. Das ist einfach machbar. Es ist nur noch wie Lego zusammenstecken. Ja? Also das finde ich sehr, sehr interessant. Es gibt zum Beispiel, da schicke ich dir auch mal einen Link, dazu kann man natürlich 100.000 Arbeiten machen, denke ich mir jetzt, um irgendwelche Technikgeschichten zu machen. Ne? Das andere wäre jetzt Robotik. Moment mal, da hatte ich irgendwie was. Und zwar, ich meine, GPS ist so erstaunlich. Genau, ich schicke dir mal am besten hier meine Robotik-Sammlung. Da habe ich so eine kleine Links-Sammlung. Da gibt es so ein kleines Gerät mit 2 netten Batterien drin, was man einfach ganz nett unters Auto packen könnte. Und der macht eine Datenerfassung für Beschleunigung, Schock, Geschwindigkeit und Temperatur. Das heißt, das ist, damit kann man sozusagen Wegstrecken loggen. Unter einem Auto kann man das eigentlich unauffällig anbringen. Und er hat 2 Batterien und arbeitet 3 Wochen unabhängig. Das Ding hat dann eine serielle Schnittstelle, die schließt man ans Laptop an und dann kannst du die ganzen Wegstrecken der letzten 3 Wochen auslesen, die ein Auto genommen hat.
Habe ich es richtig verstanden? Also die Wegstrecke wird nur anhand der Beschleunigung irgendwie rekonstruiert, nicht?
Ja.
Also nicht per GPS. Es gibt
noch andere Geschichten, nämlich hier, das ist
unglaublich.
Etwas kostenintensiver von Crossbow da unten. Das Ding, das kostet...
Ja, aber das gibt es auch legal zu kaufen, so Material?
Ja, natürlich. Und das hat eine serielle Schnittstelle. Das heißt, es ist fix
fertig. Es ist ganz easy am Computer.
Es ist super easy am Computer anzuschließen. Ja, muss nur...
Das ist aber noch kein so Teil gekauft.
Ja, hätte ich die Kohle, würde ich das sofort machen. Das wäre unglaublich. Warte mal, da gibt es noch hier vom Crossbow, dieses Teil. Das fand ich so voll was von abgefahren. Jetzt muss ich es erstmal kurz.
British finden. Robotics.
Ach, jetzt kommen die. Mein Rechner wird gerade langsam, ohne Ende. Ich weiß nicht warum. Ah, ich nehme noch nebenbei unser Gespräch auf. Ich finde das witzig, wenn man im Radio was isst tatsächlich.
Was sind was?
Ich hoffe,
was findest du witzig?
Ah, das ist es nicht, aber der NAV 420 ist es, glaube ich. Es gibt so ein unglaubliches Teil von einer Firma, das kann man also kaufen, was fix fertig kalibriert ist und das hat GPS da drin, ich gebe dir mal den Link und, das war er nicht. Kommt gleich. War noch der falsche im Speicher.
Okay, so der andere.
Ja. Und zwar hat das Ding GPS drin, hat Beschleunigungssensoren drin und hat Magnetfeldsensoren drin. Das heißt, alle diese 3 Koordinatensysteme werden zusammengerechnet. Und der bringt dann 100 Mal in der Sekunde, also mit 100 Hertz maximal, die exakte Position und Orientierung im Raum, spuckt das Teil aus.
Das geht da nicht, das ist ja extrem.
Und das Ding ist, verbraucht irgendwie 10 Watt oder sowas. Hat eine serielle Schnittstelle, kann man einfach auslesen. Ne? Ich meine, super krass, da braucht man nur noch irgendwie ein kleines ferngesteuertes Flugzeug und das Ding, das fliegt irgendwo hin. Ne?
Das ist unglaublich.
Es gibt ja so kleine, nette...
aber deswegen hat es noch zwei weitere Sensoren also neben GPS. Warum braucht es noch mehr?
Oder GPS ist ja recht lahm eigentlich. Das macht ja höchstens was.
Aha, deswegen.
Alle 2 Sekunden kann man da irgendwie eine Position abrufen und die ist auch nicht besonders exakt, also nicht auf einen Meter genau oder so.
Aber deswegen ist es.
Ja, und dann braucht man natürlich, um meinetwegen ein Flugzeug zu steuern oder so etwas, wie eben halt zum Beispiel...
Braucht man ein schnelleres Interface.
Braucht man ein schnelleres System, was natürlich dann sofort reagieren kann, wenn irgendwie eine Windböe kommt, dass man gegensteuern kann oder so.
Und, ach so. Ja.
Und dann braucht man halt 100 Hertz schon. Und dafür gibt es eben halt dann die Beschleunigungssensoren. Und die sind dann auch schon kalibriert in dem Teil. Also die geben dann wirklich die G-Beschleunigung raus. Und also ist eigentlich perfekt. Ja. Man braucht es nur einbauen und muss dann kann dann ganz normale Servos ansteuern. Übrigens gibt es auch dafür, steht auf meiner Robotikseite da, gibt es auch fix fertig serielle Schnittstellen, die dann diese Modellbauservos ansteuern. Ja. Kosten nicht viel.
Das ist nicht schlecht.
Also kannst du
das ist auch nicht schlecht. Also du kannst irgendwie seriell in Servosignal umwandeln.
Ja, ganz genau.
Damit.
Du kannst dann einfach sagen, per Python oder irgendeines, sagen wir mal, ein bisschen schneller ausgeführte Skriptsprache, kannst du ganz schnell deinen Roboter programmieren. So. Meine, so serielle Zeichen rausgeben, lesen oder was ausgeben, das ist ja gar kein Problem. Oder auch in PD, meinetwegen. Ist egal.
Okay.
Kann man bestimmt auch seriell ganz easy. Das habe ich noch nie gemacht, aber das ist, glaube ich, kein Problem.
Im Pedo kann ich nicht sehen, es werden Bilden über und Nintendo.
Oh, du bist gerade ziemlich abgehackt. Ich weiß nicht.
Hallo, hörst du?
Ja, ich höre dich jetzt gerade sehr, sehr abgehackt.
Aha.
Bist du irgendwie an einem WLAN?
Nein, ich bin mal ein ADSL-Netz ohne Internet. Also über Internet. Hörst du mich besser?
Nee, jetzt höre ich dich bedeutend schlechter. Ich bin ja in der Schule hier, über die Schule, da in der Rüdigerstraße sitze ich hier gerade.
Über. Ja, ich ein eigenes Netz oder seid ihr
ein wir haben ja ein Netz oder?
Okay. Und, wahrscheinlich kann ich selbst schaffen. Moment. Ah, nee. Logisch, dass du uns hörst. Ich kann den Stream nicht hören. 195 am Plus.
Ja, aber das ist der in der Schule der Router. Wir haben ja eine WLAN-Strecke über 3 Kilometer in die Rüdigerstraße.
Aha, alle Rüdigerstraße scheinen bei mir mit ja, 195 am Schluss.
Ja, genau. Alles klar. Das war ja auch das Problem mit dem Net-PD. Weil
ach,
es
so.
Sozusagen über 2 Subnetze geht. Also das WLAN selber hat irgendwie eine 10er-Netz
ist und
wir hier im Haus haben 192er-Netz. Das wird 2x umgesetzt.
Ach so.
Ich weiß
nicht, okay.
Die Ports, die man öffnet, jetzt mit OSC oder so direkt, dürfte etwas schwierig sein.
Ja, ich verstehe. Gut, ich NetzPD basiert eben nicht auf OSC, sondern ich habe es eben deswegen brauche ich eben die Maxlib, weil ich habe es gemacht mit NetServer und NetClient, das kann beidseitig senden.
Aha.
Also der Client kann eine Verbindung zum Server aufbauen und dann geht es in beide Richtungen. Das ist eben der Vorteil.
Ja,
und genau. Ich weiß gar nicht, ob man das mit OSC, OSC auch machen kann, so auf diese Weise. Oder ob man dann
ja,
die Ports...
Das ist, verursacht irgendwie Kopfschmerzen, wenn man darüber nachdenkt.
Ja, ich habe mir eben überlegt, ob ich mal umstellen soll, weil es ja die Maxlib offiziell nicht mehr gibt.
Aha.
Aber ich denke, das ist mir zu aufwendig. Also erstens und zweitens eben weiß ich gar noch nicht, ob man auch jetzt so funktionieren kann wie mit NetClient und NetServer. Mhm.
NetClient, NetServer. Hey. Ist das ein Objekt?
Ja, das heißen die Objekte, ja.
Das ist ein Objekt. Aber das kenne ich gar nicht. Und das gehört zu
Max. Das ist wie Net. Maxlib. Das ist wie NetSend und NetReceive. Aha. Nur, dass die eben in beide Richtungen gehen. Also, wenn der NetClient am Server eine Verbindung aufbaut, dann kann auch der Server an den Client was senden. Und dann brauche ich eben irgendwie am Router und so keine Ports aufzutun, weil ja die Verbindung ja trotzdem nur in eine Richtung geht. Aha. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Also dann brauchst du nur einen Rechner, der quasi eine sichtbare IP hat.
Genau, dann brauche ich einfach einen Server und der hat eine, genau, ja.
Bei mir
war genau.
Das
jetzt und dann kann man von
in diesem neuen PD, also in dem
39er,
da ist das nicht drin. Ich habe eben gerade mal so
also in eben ist von Maxlib die Objekte.
Okay.
Die sind nicht Standard-PD. Deswegen brauche ich eben die Maxlib, weil wegen diesen zwei Objekten. Okay. Das sind eigentlich die einzigen, die ich brauche.
Verstehe. Ja, das ist ja eine coole Sache. Aber eigentlich ist es doch so, wenn du meinetwegen auf einem Rechner einen OSC aufmachst, ja?
Ja.
Als Server sozusagen und die Clients darauf zugreifen, dann haben sie ja die Verbindung auch. Aber die können die Sachen nicht
zurückschicken.
Ich verstehe es, ja.
Dann etwas zurückschicken.
Ja, genau.
Das müsste können.
Ja.
Kann er das?
Das weiß ich nicht. Nee. Das müsste man ausprobieren.
Ja, ich habe noch nie mit OSC gearbeitet, aber das heißt wirklich mal wert. Ah. Unter Umständen irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Aber gut, das ist eben auch nicht intern. Ich meine, am edelsten wäre natürlich irgendwie NetPD würde nur mit Internals funktionieren. Das wäre eigentlich so.
Ja, genau. Das würde nämlich dann nicht das Problem sein, dass dann. Also es können Leute sofort out of the box mitmachen. So.
Ja, genau. Ja. Ich habe es jetzt Leute, die gar keine Ahnung haben, einfach so ein Gesamt gemacht. Mit PD und NetPD, also nur für Windows. Und das kann man dann
einfach. Oh je, das kommt ist total abgehackt gerade bei dir. Dein Sound, ja. Der da reinkommt.
Ja. Aber wir sind jetzt auf Sendung eigentlich.
Wir sind auf
Sendung. Hörst du mich jetzt?
Ja. Und du bist auch im Radio zu hören.
Sollte in welchem Radio?
Im Fock-Radio. Was du vorhin gehört hast.
Ah. Also okay, alles klar.
Aber ich kann ja mal gucken, ob uns jemand zuhört.
Ja? Hörst du mich?
Jetzt höre ich dich, super.
Ah, alles klar.
Ja.
Hast du immer noch zwei Hörer?
Ich habe, jetzt habe ich einfach mal den, also auf Skype sozusagen meinen Kopfhörer umgestöpselt. Ich höre jetzt nur dich, aber über Radio geht noch mehr raus. Da geht noch hier also ein bisschen Musikstück raus.
Okay.
Sound, ja. Ja, jetzt wird hier gerade Film geguckt.
Was schauen Sie?
Wie heißt der Film? The Ring. The Ring kenne ich jetzt auch nicht.
Nein, kenne ich auch nicht. Du, ich gehe mal was trinken holen. Moment, schnell.
Ja. Japanischer Yakuza-Film.
Ja. Jo.
Ja.
Da bin ich wieder.
Ja, super. Jetzt ist das.
Also die Robotergeräte, die finde ich schon faszinierend, muss ich sagen.
Ja.
Also diese Devices, die den Ort bestimmen können und so, finde ich krass.
Ja, vor allem, wenn die Schnittstellen so klar sind, ja. Also wenn man einfach nur einen seriellen Port hat und
so, wenn es so ganz einfach ist,
die kann man einfach anstecken und das funktioniert einfach. Das ist dann wie Lego zusammenbauen und dann das, was da, worauf man sich konzentrieren kann, ist halt die Software. Ich habe ja mal so einen MIDI-Controller gebaut.
Ja.
Das war auch sehr witzig, das Teil. Aber das war viel zu kompliziert. Also wenn man das alles selber zusammenbauen will, das dauert also urlang irgendwie.
Also was heißt MIDI-Controller? Einfach ein Gerät, das...
Die Seite, das ist auf ucaps.de. Warte mal. Ja, das ist es. Ich rufe sie gerade selbst auf.
Ja. Oh, jetzt habe ich gerade einen Tram Jam Movie fertig runtergeladen.
Ah, super. Also da jetzt dieser Link, der gekommen ist, UCAPS, das habe ich mal gebaut. Das
ja.
Das ist eigentlich ziemlich cool. Da hat man halt einen MIDI-Controller. Das heißt, er kann irgendwie 5 Volt, also 0 bis 5 Volt, analog in MIDI-Controller da.
MIDI umwandeln.
Ja, da hat man 64 Eingänge, also analog Eingänge,
ja.
Und 128 ja. Keys, also Buttons.
Also einfach 1 oder 0, okay, alles klar. Ja,
Tasten, wie für eine Klavier.
Welches Gerät oder welches Bild ist denn das Teil?
Das ist die MIDI-Box 64, die ich gebaut habe. Also das sind jetzt die Bilder von Leuten,
die das
gebaut haben. Meine, die ist ein bisschen, das ist nur ein Pappkarton.
Also was heißt irgendwie, du hast die gebaut? Du hast dir die Schaltpläne runtergeladen hier und, genau, und hast die nachgebaut?
Ich habe das nachgebaut.
Ui.
Das ist ein Open-Source-Projekt sozusagen.
Und, wie krass. Und aber was für Chips... Was sind das, so ganz normale Chips, die du da verwendest, oder sind das speziell? Oder musst du selber was programmieren mit Peak, CC++ oder so?
Also die haben, das ist ein Mikrocontroller und die Software, die hat dieser Typ, der das sozusagen ins Leben gerufen hat, selbst programmiert für den Mikrocontroller.
Ja.
Und es gibt halt fertige Layouts für eine Platine. Ich habe die halt einfach zusammengelötet.
Du hast die einfach dann geätzt und so. Ja, hast du so Material?
Nein, du kannst dir die fertig zuschicken, also geätzt.
Die Platine?
Ja.
Okay.
Weil für eine einzelne Platine besorgt man sich kein Ätzzeug. Das lohnt sich
nicht. Ja, nee, klar, aber ich meine, wenn man öfters sowas macht.
Es gibt auch aber auch so Platinen-Service, das ist eigentlich dann das Wichtige dafür.
Ah, das wäre genau.
Da kannst du dann das.
Weil ich habe mir mal was.
Und es wird gebohrt und alles.
Ich habe mir mal was Ähnliches gekauft, und zwar von iCubics. Mhm. So ein Teil, das eigentlich dasselbe macht. Also von 0 bis 5 Volt auch im MIDI.
Ja.
Controller oder Pitchband umwandelt.
Genau, es gibt jetzt die Döpferbox, das ist auch
so aber,
interessant. Von döpfer.de, das ist so ein.
Ja.
Sound.
Auf dem Döpfer gibt es ganz, ganz viele solche Teils.
Ja, genau. Und diese Knopfbox, also die haben ja so eine Knopfbox, die genau so etwas macht. 16 Controller sind da drin. Also 16 Putis. Okay. Und da kann man die Innereien kaufen. Also nur sozusagen die Wandlereinheit MIDI, fertig aufgebaut. Und die kostet irgendwie 120 Stutz. So, also
ja, die sind recht günstig eigentlich, diese Döpfer-Dinge.
Was ich gemacht habe, war
das. Aber ich weiß nicht, ob ich heute irgendwie das nochmal so kaufen würde. Schlussendlich ist es doch sehr langsam, weil wenn ich
MIDI.
Also ich habe zum Beispiel, ja, das Problem ist folgendes, zum Beispiel, also die Idee war ja auch, dass ich zum Beispiel den Synthesizer trotzdem noch anschließen kann. Also sozusagen durch den, also das iCubeXt schließt sich über einen Through an den Synthi an und dann geht alles in den Computer. Mhm. Und ja, wenn dann viele Controller sich bewegen und ich habe eine hohe Update-Rate im iCubeX eingestellt, dann kommen die Noten gar nicht mehr an vom Synthesizer. Also es ist schon ein bisschen ein Engpass, dass MIDI
ja,
das eben, wenn man es nur mit einem MIDI-Port macht.
Ja, es sind nur 38.000 Bits per Second.
Oh, oder?
Ja. Das ist ziemlich niedrig. Ja, da muss man halt dann ausweichen, da muss man über mehrere MIDI-Kanäle.
Oder so, genau, ja. Also MIDI-Ports, mehrere MIDI-Ports, ja.
Genau.
Oder USB, ich weiß nicht eben, also meine, die ursprüngliche Idee, warum ich es gekauft habe, ist einfach,